Ich grüße euch ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen. Wir hatten den November Blues am Dienstag im Seniorennachmittag und 80% haben festgestellt, dass sie den November nicht mögen. Wir machen hier mal eine Kostprobe. Wer von euch mag den November auch nicht? Das ist eine andere Quote als im Seniorennachmittag. Ich habe mich geoutet. Ich mag den November auch nicht wirklich. Es ist ein Monat, der oft nass ist und kalt. Der schöne goldene Oktober ist vorbei. Die stimmungsvolle Adventszeit ist noch nicht da. Und jetzt haben wir da diesen nasskalten, dunklen November. Und schwierige Themen. Ja? 9.11., die Reichspogromnacht. Dann den Volkstrauertag, wo wir uns mit den Kriegen, mit Gewalt beschäftigen. Dann für manche Ältere, die noch den Buß- und Bettag im Kopf haben, das war für viele auch eher ein schwieriger Tag. Dann der Totensonntag am Ende des Kirchenjahres, also 3, 4 wirklich schwierige Themen, dazu noch nasskalt. Das führt dazu, dass dann doch viele sagen, oh, der November ist nicht so mein Monat. Ja? Ich will einen anderen Blick auf diesen November richten, auch mit diesen schweren Themen. Volkstrauertag und auch die Pogromnacht. Da kann sich Trotz entwickeln. Nie wieder Rassismus, nie wieder Gewalt, nie wieder Krieg. Lasst uns dafür eintreten. Es ist gut, dass es diese Gedenktage gibt. Es ist wichtig. Auch Buß- und Bettag, das ist kostbar, ja. Luther sagt, Buße ist ein fröhliches Geschäft. Es ist schön, wenn Menschen umkehren können, wenn Menschen einen neuen Weg einschlagen können. Das ist gut. Und Beten, ja, wir haben gestern hier einen ganzen Tag zum Thema Gebet gehabt. Ich war leider nicht dabei, aber Grüße die Pfeifers hinten. Schön, dass ihr da seid, ja. Das Gebet, was für ein Privileg, was für eine Chance. Und den Totensonntag nenne ich sowieso nie Totensonntag, sondern Ewigkeitssonntag. Ne? Dann hat er einen ganz anderen Style, einen ganz anderen Klang. Es geht um die Ewigkeit. Also, es sind schon schwere Themen. Morgen endet unser Glaubenskurs für Senioren und morgen reden wir über das Sterben. Die Menschen, die dort sind, sind alle 80 plus oder 70 plus. Und da geht es um die Frage, wie kann man sich aufs Sterben vorbereiten? Wie ist das mit dem Sterben? Also schon herausfordernde Themen, aber auch wichtige Themen. Und unter der Perspektive des Evangeliums haben wir was zu sagen und haben wir was entgegenzusetzen. Aber weil es spezielle Themen sind, finde ich, ist Besinnung angesagt und Stille. Und ich habe dieses Thema gewählt, Sehnsucht nach Stille, weil oft diese Stille ja nicht da ist. Da werde ich noch ein bisschen was zu sagen. Und Jutta Norzig hat ja schon das Beispiel des Hamburger Hauptbahnhofes erzählt, ja, wo dann ganz spontan die Sehnsucht nach Stille aufkommt. Ich möchte beginnen mit einem kurzen Gedicht der jüdischen Autorin Nelly Sachs. Nur ein Teil aus diesem Gedicht. Es begleitet mich seit Jahren. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Immer ist im Herzen Raum für mehr, für Schöneres, für Größeres. Das ist des Menschen Größe und Not, Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft und Liebe. Und es geht weiter, wer diesen ganzen Text mal lesen möchte, ich kann es nur empfehlen, Nelly Sachs. Bevor ich über Stille rede, ein paar Takte über Sehnsucht. Es gibt bestimmt mehrere Möglichkeiten, einen Weg zum Thema Sehnsucht zu finden. Ich habe mich gefragt bei der Vorbereitung, ist Sehnsucht eigentlich was Positives, dass man Sehnsucht hat, oder eher etwas Negatives? Ich finde, Sehnsucht drückt ja erstmal einen Mangel aus. Ja? Wenn ich mich nach etwas sehne, dann fehlt mir das. Zum Beispiel, wenn ich gestresst bin, wenn ich viel um die Ohren habe, wenn ich viel Arbeit habe, dann sehne ich mich nach Erholung, dann sehe ich mich nach Entspannung, dann sehne ich mich nach Urlaub, rauskommen aus dem Stress. Ja? Und er fehlt mir ja gerade, also ein Mangel. Oder wenn es in der Ehe nicht gut läuft, wenn man sich nichts mehr zu sagen hat, wenn man sich nicht mehr spürt, wenn da einfach Wüste ist und Dürre, dann sehnt man sich nach Liebe. Man sehnt sich nach neuer Berührung. Auch da ist es ja ein Mangel, der da ist, der diese Sehnsucht entwickelt. Oder auch die Sehnsucht, wenn ältere Menschen schwach geworden sind, wenn sie nicht mehr können, wenn sie auf Hilfe angewiesen sind und dann die Sehnsucht, wären meine Kinder doch mehr für mich da? Würde ich doch mehr besucht? Würden sich doch mehr Menschen zuwenden? Auch hier kann es so sein, dass ein Mangel da ist, der zu dieser Sehnsucht führt. Also Sehnsucht drückt schon auch eine Not aus. Aber ich finde, Sehnsucht drückt auch etwas Lebendiges aus. Ich finde, wer noch Sehnsucht hat, der lebt noch. Der hat noch Ziele, der hat noch Wünsche. Sehnsucht kann auch schön sein, kann kraftvoll sein, kann belebend sein. Ja, da ist noch Energie. Man will vielleicht noch was erreichen. Man versucht auch Sehnsucht zu stillen. Man ist noch aktiv. Sehnsucht hat für mich eine Schattenseite und Sehnsucht hat für mich eine Sonnenseite, eine Lichtseite. Doch jetzt Sehnsucht nach Stille. Wir erleben ja auch in der eigenen Gemeinde wieder vermehrt Corona-Fälle. Auch meine geschätzte Kollegin Dortje Gärtner ist im Moment betroffen. Und wenn ich hier in die Gruppe gucke, in die Gemeinde, dann hatten wirklich in den letzten 6 bis 8 Wochen, ich glaube 10, 12 Menschen Corona. Auch in anderen Teilen Deutschlands gibt es wieder eine richtige Welle. Nun ist Corona nicht mehr so bedrohlich, wie es mal war. Das ist ja wirklich eine große Krise der letzten Jahre gewesen. Und trotzdem gab es für manche Menschen auch einen Gewinn der Corona-Pandemie, haben sie mir jedenfalls gegenüber geäußert, nämlich die zwangsläufige Entschleunigung. Man durfte vieles nicht mehr, man konnte vieles nicht mehr, man musste Ruhe halten und das bedeutete Entschleunigung und wirklich auch mal zur Ruhe kommen müssen. Das war ein positiver Nebeneffekt für manche Menschen, die gesagt haben, ja, das tut auch mal gut. Nicht immer ständig in der Betriebsamkeit zu sein, auch Events und auch wir in der Gemeinde, wir haben ja vieles möglich gemacht, aber auch in der Gemeinde einfach mal zu merken, mal einen Gang rausnehmen. Wir mussten einen Gang rausnehmen oder zwei. Und das ist nicht nur schlecht. Ja? Sehnsucht nach Stille. Es gibt Einrichtungen, die bieten regelmäßige Veranstaltungen an für Menschen, die Stille suchen. Ja, Führungskräfte, Manager, stille Tage, stille Wochenenden, eine stille Woche, wo das genau das geübt wird. Ne? Ich habe ja mal Exerzitien im Alltag mitgemacht im Rahmen meiner Ausbildung zum geistlichen Begleiter. Und das bedeutete, diese Exerzitien bedeuteten 10 Tage Stille. Und wer mich kennt, ich bin eine Plaudertasche, also ich finde, ich rede gar nicht so viel. Meine Frau sagt immer, du redest viel. Naja, aber was es bedeutete, 10 Tage gar nicht sprechen. 2-mal mit dem geistlichen Begleiter, ansonsten nie mit keinem. Es war für mich erstmal eine Horrorvorstellung, das geht gar nicht. Und dann war es so schön. So wohltuend, einfach Stille. Und gerade Führungskräfte suchen das und buchen diese Veranstaltung, wo es um Stille geht. Doch warum ist das so? Woher kommt die intensive Sehnsucht nach Stille? Für mich ist der Grund ganz einfach. Unsere Welt ist laut. Sehr laut, voller Geräusche. Alltagsgeräusche wie dem Fernseher, dem Kühlschrank, der Mikrowelle. Außengeräusche wie Autos, Flugzeuge, Hupen, den permanenten Töne der Apps und unserem Smartphone. Menschliche Geräusche, reden, rufen, telefonieren. Unendlich viele Stimmen, die uns erreichen. Und da seufzen einfach ganz viele, ich sehne mich nach Stille. Wer berufstätig ist, ein Familienleben hat und sich irgendwo auch noch privat engagiert, der fühlt diese Sehnsucht nach Stille besonders intensiv. Einfach mal allein sein. Keine Anforderungen, keine Fragen, keine To-Do-Liste, die endlos scheint. Keine Telefonate, keine Einkäufe, keine Sitzungstermine, kein Elternabend in der Schule, kein Arztbesuch mit den Kindern, keine ständigen Meetings in der Gemeinde. Nein, Stille. Aufatmen, Luft holen. Nicht einmal etwas fragen wollen, denken wollen, geschweige denn sagen wollen. Schlicht Sehnsucht nach Stille. Und vielleicht findet ihr euch in dieser Sehnsucht wieder. Wir hatten am Dienstag Gemeindeforum hier im Martin-Luther-Haus und wir hatten am Anfang einen geistlichen Einstieg, der mich sehr beeindruckt hat. Meistens bestehen die geistlichen Einstiege darin, dass man etwas erzählt. Aber wir haben wenig gesungen und viel Stille war da. Das war wunderbar. Das war ein ganz anderer Einstieg in dieses Gemeindeforum. Es gibt aber auch das Gegenteil. Manche Menschen sind dankbar, wenn sie etwas hören. Sie sind einsam, niemand kommt vorbei. Sie sind froh über jeden Schritt, der sich nähert. Stille kann auch bedrohlich sein, ängstigend und entsetzlich. Stille des Alleinseins, der Verzweiflung, der Depression, Stille der Isolation. Auch die Stille des Todes, wenn wir wissen, wir werden die Stimme eines Menschen nie wieder hören. Zu manchen Haftbedingungen gehört die Stille als Folter. Der Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer hat das so empfunden, als er ein Gedicht schrieb im Gefängnis. Das Gedicht Wer bin ich? Ein paar Zeilen daraus. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Hier in der Einsamkeit, in der Isolation, in der Gefangenschaft ist Stille eine Qual. Bonhoeffer wünscht sich Gemeinschaft, er wünscht sich Begegnung und er leidet unter dieser Stille. Wer sich aber nach Stille sehnt und sie bewusst sucht, hat ein Bedürfnis, Abstand zu gewinnen, nachzudenken, innezuhalten, vielleicht sich selbst wiederzufinden in der Hektik des Alltags. Manche Menschen kommen an einen Punkt, gerade in meiner Generation, so Mitte, Ende 40, in der sogenannten Lebensmitte, und dann spüren sie, wenn du jetzt nicht zur Stille findest, dann verlierst du die Orientierung. Dann rast dein Leben dahin und du weißt nicht, wo du ankommst. Du kannst es nicht mehr lenken. Du weißt nicht mehr, wer du bist, was dir wirklich wichtig ist, warum du tust, was du tust. Das Leben ist wie ein Hamster im Rad. Und man muss und man möchte mal stillhalten. In solchen Situationen ist es sinnvoll, äußere Stille zu finden. Schon das ist in unserer Welt ein schwieriges Unterfangen. Da ist in der Tat das Weggehen mal angesagt. In einen Wald, ans Meer, in die Berge, fernab von Menschen. Bei mir ist das so, wenn ich am Meer bin, alleine am Meer stehe, dann werde ich still. Oder auch die Faszination, die eine Kirche auf mich hat. Wenn ich ins Martin-Luther-Haus komme, habe ich nicht das spontane Bedürfnis, still zu sein. Aber wenn ich in eine Kirche gehe, werde ich fast automatisch still. Ich glaube auch nicht, dass wir mit der Modernisierung diesen Style hinbekommen. Das ist aber Kirche und das liebe ich an Kirchen. Stille kann auch gefährlich sein. Wenn es uns gelingt, äußerlich und innerlich zur Ruhe zu kommen, dann mag es sein, dass sich Gedanken und Gefühle Bahn brechen, die wir sonst gern verdrängen. Das war bei mir und den Exerzitien so. Dann wird man still und dann kommen plötzlich Gedanken, die man nicht denken will und Fragen, denen man sich nie stellen wollte. Stille kann etwas auffühlen. Es werden Stimmen laut, mahnende Stimmen, die mir sagen, dass ich was ändern muss. Stimmen aus der Vergangenheit, die mich anklagen. Also es braucht auch Mut, Stille zu wagen. Aber es lohnt sich. Stille ist auch ein großes Thema in der Bibel. Und zwar als Chance und als Bedrohung. So wie wir es eben gehört haben, Stille kann etwas Positives sein, wie auch etwas Negatives. Gerade im Leben von Jesus sehen wir das in besonderer Weise. Bevor er seinen Dienst startet, zieht er sich zurück in die Wüste, in die Stille. Er hatte da schwierige Phasen, die er als Versuchung durch den Teufel erlebt hat. Das war schon schwer, aber er brauchte diese Stille. Er brauchte die Fokussierung, um zu wissen, was will ich eigentlich? Was ist eigentlich mein Weg? Was ist eigentlich meine Sendung? Er brauchte die Stille. Und immer wieder lesen wir in den Evangelien, dass er sich allein frühmorgens auf den Berg zurückzieht, um aus der Stille mit Gott, aus der Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater heraus sein Leben zu leben, den Menschen zu begegnen, das zu tun, was er getan hat, das zu reden, was er geredet hat. Stille als Chance, Stille als Ressource, das war für Jesus wichtig. Aber auch Jesus kennt das andere. Stille als Bedrohung, Stille, die er nicht will, in Gethsemane. Da kämpft er mit der Angst vor dem Tod. Er will diesen Weg nicht gehen und er sagt, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und weil er in dieser Stille, in dieser Verzweiflung nicht alleine sein möchte, nimmt er seine drei engsten Freunde mit, Petrus, Johannes und Jakobus, weil er möchte nicht diese bedrückende Stille, diese Verzweiflung allein ertragen. Und wir wissen vielleicht, wie das ausging, die sind eingeschlafen. Jesus musste mit dieser Stille allein sein, er hat Blut und Wasser geschwitzt, er hat gerungen mit Gott, er hat gebangt. Da brauchte er seine Freunde. Manchmal braucht man Trost und Worte und nicht Stille. Also auch hier bei Jesus sehen wir beides. Stille als Chance und als Bedrohung. Und ich finde das wunderbar, dass Jesus uns kennt. Unsere Nöte kennt. Das, was uns ausmacht als Menschen, das ist eben nicht fremd. Und das finde ich so tröstlich. Dann gibt es eine ganz wichtige Gotteserfahrung, die wir eben in der Lesung schon gehört haben, aus 1. König 19. Noch einmal der Blick auf diese Geschichte. Elia, ein starker Gottesmann, ein Alphatier vermutlich, jemand, der wirklich was gerissen hat, aber irgendwann war Schluss, ein Burnout, er konnte nicht mehr, er wollte sterben, er hat gesagt, Gott, es reicht, Ende, finito. Und dann lesen wir in 1. König 19, wie Gott ihn wieder aufbaut. Erst einmal nicht mit einem Seminar oder einer Bibelarbeit, erst mal mit ganz natürlichen Dingen, mit Wasser, Brot und Schlaf. Wasser, Brot und Schlaf. Das Natürliche bekommt er. Aber dann war klar, er braucht eine neue Begegnung mit Gott. Er muss neu Gott begegnen und er macht sich auf den Berg Sinai, zum Berg Sinai. Dort gab es schon so viele Erfahrungen mit Gott. Und jetzt geschehen da Dinge, die wir oder die Menschen auch in Verbindung bringen mit Gott. Ne? Ein starkes Erdbeben, gewaltig, majestätisch, so stellen wir uns ja Gott vor. Ein Sturm, ein Feuer. Noch wenige Tage, Wochen zuvor hat er auf dem Berg Karmel erlebt, wie Gott mit einem gewaltigen Feuer ein Statement setzt. Aber Gott war nicht in dem Feuer. Gott war nicht in dem Erdbeben. Gott war nicht in dem Sturm. Elia will sich schon wegdrehen, will schon gehen. Das war wohl ein Flop. kaum wahrnehmbarer Windhauch. Und er wusste, hier ist Gott jetzt. Gott kann auch anders. Und im Neuen Testament wissen wir, dass das Gottes bevorzugter Stil ist. Gott kann groß und herrlich und majestätisch und mit Pomp und Gloria. Aber Gott liebt die leisen Töne. Er ist gern behutsam, zärtlich. Das ist sein Stil, dafür hat er eine Schwäche. Nirgendwo wird das besser deutlich als dort, wo Gott Mensch wird, als kleines Baby, irgendwo in der jüdischen Provinz. Als unscheinbarer Handwerker, als ein Königswärter, der einen störrischen Esel wählt und kein stolzes Pferd, und der dann elendig, nackt und ohne jede Würde stirbt. Das soll Gott sein? Ja, nirgendwo gibt es so viel Gott auf dieser Welt wie in diesem Jesus von Nazareth. Seit 2000 Jahren erobert dieser Mann unzählige Herzen, ganz ohne Gewalt. Die Sanftmut Jesu und die Stille ist entwaffnend bis heute. Jesus kommt nicht mit der Brechstange, auch nicht in dein Leben. Er rennt nicht die Herzenstür bei dir ein, er klopft und wartet. Das ist sein Stil. Die Tür zu unserem Leben wird er niemals eintreten. Die ganze Geschichte des Jesus von Nazareth kennt auch Starkes und Großes, aber eben auch ganz viel Stille und Behutsames. Und weil Gott ein Gott der leisen Töne ist, darum ist meines Erachtens auch Stille nötig, um ihn zu hören. Ich werde mal ein paar Leute interviewen, die gestern da waren bei dem Gebetsworkshop. Ich wüsste gern mal, welche Rolle Stille bei euch gestern gespielt hat. Ich finde Stille für das Gebetsleben ganz wichtig. Wir sagen ja immer, beten ist reden mit Gott. Aber stimmt ja gar nicht. Meistens. Wenn wir beten, dann reden wir zu Gott. Dann sagen wir ihm, was wir zu sagen haben, sagen Amen und gehen wieder. Wo hören wir denn eigentlich auf Gott? Denn Gespräch ist ja immer reden und hören. Stille muss man üben, wirklich in die Stille zu gehen. Wir haben hier in der Gemeinde das auch schon mal praktiziert, Exerzitien im Alltag mehrfach. Und das war für die Teilnehmenden herausfordernd. 20 bis 30 Minuten Stille. Fokussiert auf das Kreuz, vielleicht auf ein Wort, so lange still. Das muss man üben. Aber das kann man auch in seinen Alltag einbauen. Sich 1 bis 2 feste Zeiten am Tag reservieren, wo man sich für 10 Minuten zurückzieht. Eine Kerze anzündet, ein Bibelwort liest, still wird. Das Vaterunser betet. Solch eine Unterbrechung ist so kostbar. In meinem hessischen Heimatdorf, ganz in der Provinz, läuten jeden Tag um 11 Uhr die Glocken. Ich dachte immer, die Leute sollten vom Feld nach Hause gehen zum Mittagessen. Aber das ist nicht so, sondern die Menschen auf dem Acker, auf dem Feld und im Handwerk wurden aufgerufen, durch die Glocke innezuhalten. Mal einen Moment der Stille, der Entschleunigung und der Fokussierung auf das Wesentliche zu haben. Ich komme zum Schluss meiner Predigt, liebe Freunde. Sehnsucht nach Stille ist letztlich Sehnsucht nach Ruhe, nach Entschleunigung, nach sich selbst und letztlich Sehnsucht nach Gott. Und ich wünsche es euch und mir, dass uns das gelingt, Stille zu erleben. Denn im Psalm 46, Vers 11 heißt es, seid still und werdet still und erkennt, dass ich Gott bin. Gott zu erkennen, ihn zu entdecken, darin liegt die große Verheißung von Stille. Dazu sind wir eingeladen. Du und ich. Amen.